Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen beim PLC Podcast Leaders Learning. Ich bin Gerd Moser und freue mich, dass du wieder dabei bist und bei mir heute Benedikt Bene Böhm, ehemaliger Geschäftsführer Dynafit und jetzt neuer CEO und Teilhaber von Lupinie. Und lieber Bene, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich richtig auf den Talk mit dir.
Ja, freut mich, Gerhard. Danke dir für die Einladung.
Ich meine, du stehst ja für Speed und für Höhenbergsteigen und das kombiniert in deiner Passion und du hast noch ein Herzensprojekt mit Helping Bands, kommen wir dann auch noch dazu. Für die, die dich nicht kennen, die da jetzt an den AirPods oder an den Kopfhörern und an den Lautsprechern lauschen, du hast ja schon extrem viel bewegt in deinem Leben und sag, welche Weggabelungen hast denn du schon genommen in deinem Leben, bis du jetzt am Schluss bei Lupinie gelandet bist?
Puh, ich glaube, ich habe immer, sagen wir mal so, was sich deckt zwischen der Weggabelung vor 22 Jahren und jetzt bei Lupine oder Lupine, wie ich lernen musste, Lupine, sagen wir mal, ist eine Sache, die sich wirklich deckt, ist, dass ich meinem Herzen gefolgt bin, weil, also so ähnlich wie deine Reaktion jetzt im Vorgespräch war, was, du gehst zu Lupine, was war, findest du, also so ein bisschen, diese Reaktion habe ich auch ganz oft bekommen vor 22 Jahren bei Dynafit, also wo ich mich erstmal erklären musste, warum und wieso und spinnst du und Skitouren überhaupt und die Bindung und totaler Scheiß und was ich, also es war so ein bisschen und warum bist du dann überhaupt, also das war für viele so ein bisschen ein unverständlich, warum ich das mache, aber sagen wir mal, die Weggabelung, was mich immer ganz gut geleitet hat, war wirklich, dass ich meinem Herzen gefolgt bin, aber jetzt auch nicht darauf gewartet habe, bis das kommt. Ich meine, in dem Fall konnte ich natürlich besser warten bei Dynafit, weil da waren wirklich, da waren großartige Angebote in der Zeit von vermeintlich viel, also wenn man das auf dem Papier sieht, viel tolleren, viel spannenderen Dingen. Aber für mich ist das halt spannend. Ja, spannend, eine Marke voll durchsteuern zu dürfen. Ich glaube, das war für mich ganz wichtig. Also wirklich, sagen wir mal, der einzige Hersteller noch ist von Lampen, also von Radl und von Stirnlampen, der noch in Europa, in Deutschland produziert, komplett. Also, und dann eben, ja, einfach eine starke Technologie, ein starkes Produkt, aber die Marke ein bisschen in die Jahre gekommen und auch nicht wirklich, sagen wir mal, Vertriebs- und Marketing getrieben. Und jetzt mal das ganze Thema Licht wirklich zu besetzen und mal in die, auch emotional zu besetzen. Also ich glaube, heute ist es mehr so ein Commodity. Brauche ich halt ein Licht, kaufe ich irgendwas und meisten wissen gar nicht, welche Marke sie dran haben. Aber da wirklich zu sagen, hey, ich habe da was, ich meine, Shimano hat es bei einer Gangschaltung geschafft oder der andere, der Schramm bei was ich was allem. Also insofern, glaube ich, Licht hat da noch viel, viel größere Effekt auch, den der auch sichtbar ist. Also das ist ja das Tolle an dem Produkt im Gegensatz zu Dynafit. Du siehst die Leistung. Also du siehst die Leistung des Produkts. Beim Ski kannst du 100-mal erzählen, was der alles kann. Und dann ist es immer noch sehr subjektiv. Ich weiß noch, wir haben mal Ski gehabt. Also den absolut baugleichen Ski, selbe Fabrik, selbe Form, alles, haben aber unterschiedliche Marken drauf gemacht, also Designs, und die Tester haben was völlig anderes rausgetestet. Ja. Also da siehst du, wie subjektiv das ist. Beim Licht hast du einen klaren Use Case, ein klares Bedürfnis, und zwar, ich sehe nichts, ja, ich brauche sozusagen Sicht, und die kriegst du, und da siehst du, das kannst du von außen nicht beeinflussen. Also die Leistung ist wirklich 100% auf dem Produkt, und da siehst du halt dann wirklich auch die Unterschiede, und da gibt es krasse Unterschiede, also extrem krasse Unterschiede. Ich weiß das, weil ich in der Todeszone abhängig war von Licht, und Licht für mich ganz überlebenswichtig war, essentiell war. Insofern, ja, habe ich einfach gesagt, nee, irgendwie habe ich sofort gespürt, und da war sofort so ein, mich hat das sofort getriggert. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt, ich glaube, das ist das, worauf ich gewartet habe. Also ich war so ein bisschen, ich war nach 22 Jahren bei Dynafit zwar wahnsinnig voller Freude und auch über das Team, und mir ist es enorm schwer gefallen, aber ich glaube, diese Abnabelung hatte sich einfach so Schritt für Schritt, Millimeter für Millimeter so ein bisschen gelöst, wo ich so das Gefühl hatte, ich muss jetzt ausziehen, ich bin jetzt überreif, ich muss jetzt irgendwie auch so ein bisschen mehr in die Selbstständigkeit. Das war schon der innere Drang, also auch sagen wir mal, unternehmerisch mehr tätig zu werden und weil ich mich immer als Unternehmer auch bei Dünner gefühlt habe. Ich glaube, so hat mich aber auch der Inhaber gesehen und mit dem ich ja wirklich ein sehr enges Verhältnis auch habe. Und das lief auch ganz, ja, wirklich sehr freundschaftlich jetzt auch alles ab nach 22 Jahren, wie wir uns getrennt haben, wo ich wirklich auch total dankbar bin. Und aber ich freue mich jetzt auch wirklich total durchzustarten bei der neuen Aufgabe.
Ja, was du jetzt gerade gesagt hast, bei mir poppen gerade zig Sachen schon im Gehirn auf. Das Erste ist, du hast gesagt, du bist immer deinem Weg des Herzens gefolgt und ich glaube, das ist das, was auf was wir uns zum Teil wieder rückbesinnen müssen, auch gerade in dieser modernen Welt, wo man sehr kognitiv getrieben ist. Und ich bin ja auch sehr, wie du weißt, mit Special Forces und Rettungshubschrauberpiloten und Extremsituationen unterwegs, genauso wie du in der Todeszone. Und das eine ist, Intuition ist key, ne, to survive in diesen ganzen Dingen. Und weil wenn du es nicht machst, wie soll ich sagen, dann schubst dich das Leben so lange, bis du dort bist, wo du hingehörst, wenn du nicht gleich auf den Weg des Herzens gehst. Und das ist so schön von dir zu hören, das ist das eine. Das andere ist, was natürlich für mich auch als Berg- und Ausdauersportler, was du als Dynafit gemacht hast, Chapeau, ne? Also die Handschrift von dir in der Marke und in der Brand sieht man, wie für die nicht Berg-, Outdoor-, sportaffin sind, fangen jetzt vielleicht nicht so viel damit an von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Aber mittlerweile führt kein Weg an Dynafit mehr dran vorbei. Und ich meine, das ist deine Handschrift und das ist brutal, was du da gemacht hast. Und eine Korrektur noch zum, was wir im Vorgespräch gemacht haben, zu Lupine. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ich habe da auch gesagt, also ich habe nicht gesagt, geh nicht, sondern ich war nicht verwundert, sondern Chapeau, ich habe sofort das Potenzial auch gesehen, weil ich die Produkte kenne. Bitte diskriminär, nicht gesponsert, sonst was noch.
Noch nicht. Oh,
noch nicht, genau. warum? Weil du jetzt genau was super Wichtiges gesagt hast, und zwar Licht ist entscheidend. Und wenn ich denke, und du bist auch alt genug dafür, mein Lieber, und jetzt machen wir eine kurze Zeitreise, wir beide kennen noch Stirnlampen, die mit Blockbatterie, mit zwei so Metallpins Scheiße, waren, wie ein Grablicht. Und wenn du da morgens um 2 am Gletscher gestanden bist, Halleluja, ne?
Oh Mann, ich weiß nicht, wie ich da als kleiner Bub irgendwie am Tegernsee war, ja die Hütte vom Skiclub, also ich war ja Skilangläufer und da sind wir immer freitags nachts, mussten wir mal aufsteigen auf dieses, was eine Selbstversorgerhütte, irgendwo so musste dann 600, 700 Höhenmeter aufsteigen und dann ich dann immer mit diesen Stirnlampen, die dann immer schon halb ausgegangen waren und dann hingen mir die, so als kleiner Bub hingen die mir immer irgendwo am Mund runter und dann sind diese Bänder also es war so grausam, sind jetzt gute 35 Jahre, wo ich echt Lampen verwende da draußen. Und es war einfach lange Zeit echt bitter. Dann haben wir irgendwie aus Skandinavien diese riesigen, kannst du dich erinnern, diese riesen Lampen da. Und dann waren
Silber,
es dann
genau die Größe. Darf man die sagen? War das Silber? Diese riesigen Schirme haben genau, diese Straßenlaternen.
Es waren dann noch davor so Arbeitslampen und die waren dann größer wie der ganze Kopf und Ding und Akkus und dann ist wieder, also es war echt, es war schon hart, aber so kam wir. Naja, aber da könnten wir jetzt ewig weiterreden. Es ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, dieser Wolf, also deswegen ist das Logo auch ein Wolf übrigens, der die Marke gegründet hat vor 30 Jahren, der war tatsächlich eigentlich Bademeister und in Nürnberg und da war es ihm so langweilig und hat sich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann hat er irgendwie gesagt, mei, Licht und Mountainbiken kam ja gerade so und dann ist er da durch die Wälder da gestreift und dann hat er angefangen, Licht zu machen und seine Ambition war einfach, dass das eigentlich alles scheiße ist, was da kommt, also was mich da überall so bestellt, also genau das, was wir gerade gesprochen haben. Und dann hat er da gemacht, getan und dann ging das 10 Jahre lang, also sein Steuerberater hat immer gesagt, du, man hörst endlich auf mit dem Scheiß, lass es doch bitte einfach bleiben. Also er war mal kurz vor dem Exodus und er hat gesagt, nach 10 Jahren war es das erste Mal so, dass er irgendwie, also was er da erzählt hat, ich könnte es gar nicht aushalten, da sieht man schon dieses Unternehmertum, der hat dann gesagt, um die Rechnungen zahlen zu können, also von den ganzen Lieferanten musste er immer die Monate aufschieben und die haben schon 1000 Mahnungen und wollten nichts mehr schicken und der hat immer warten müssen, bis er irgendwie das Geld von den Kunden hatte und dann konnte er, also echt hardcore, aber deswegen gönne ich es ihm auch, er hat dann echt nach 10 Jahren diese Firma endlich mal in die richtige Richtung geschoben und hat sie sich eigentlich schön entwickelt und jetzt hat er sie eben verkauft an Private Equity und genau, und die kam auf mich zu und das ist halt auch so ein bisschen das Thema, dass ich da jetzt einfach, da ist ein klarer Auftrag, der heißt natürlich Wachstum, was machen wir aus der Marke, aber da habe ich ja kein Problem damit, habe ich auch Lust drauf.
Das glaube ich. Du hast noch zuerst angesprochen, in der Todeszone, dass du Licht brauchst. Ich setze noch einen drauf, was du von mir nicht weißt. Ich war sehr, sehr viel im Berg innen unterwegs früher. Ah, okay. Da ist es entscheidend auch nochmal. Also ich kenne auch Carbidlampenzeiten und dann eben diese Blockbatteriezeiten, Blocklampenzeiten, was Katastrophe war. Also da wären wir über Lupine richtig froh gewesen, damals schon.
Ja, super. Ja, dann brauche ich dich gleich als Tester und
das mal da. Du, bevor wir da jetzt gerade in dein aktuelles Baby reinrauschen und was du dort bewegen wirst, was ich noch spannend finde, Dynafit 22 Jahre, verdammt lange Zeit. Was hast du gelernt? Was hast du mitgenommen? Was waren so, wo du sagst, die Take-Home und Lessons Learned aus der Zeit? Und was hat dich vielleicht am meisten auch überrascht in der Zeit?
Boah, das ist echt schwer. Es war einfach eine unglaublich geile Reise. Also es war wirklich eine Wahnsinn. Sie ist eigentlich viel zu schnell vergangen, diese 22 Jahre. Also das geht mir fast die Lippen nicht runter. Aber es war echt vom ersten Moment an einfach, es war einfach wahnsinnig viel Spaß dabei. Und ich durfte so viel lernen von so vielen Menschen innerhalb der Firma. Natürlich angefangen vom Heiner Oberauch mit seiner Familie und mit allem, was dazugehört, bis runter in ganz viele tolle Menschen, weil ich halt, und ich glaube, das hat mich auch so lange dort, ich will es nicht sagen gehalten, aber deswegen hat es mir so lange so viel Spaß gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal 22 Jahre bei einer Firma bleibe, waren einfach die Menschen. Also es waren einfach alles wirklich tolle Menschen. Und ich habe jetzt gerade ja vor, weiß nicht, 2 Wochen oder so, habe ich meinen Abschied auf der Ritzaualm gefeiert, dabei in Kufstein, und habe da die ganzen Mitarbeiter einfach nochmal eingeladen und habe ich auf die Uhr geschaut und so waren die 22 Jahre und auf einmal war es 4 Uhr morgens. Also da stehe ich ja normalerweise spätestens auf. Und dann denke ich mir, verdammt nochmal, was ist das? Aber es war so ein Spaß ich habe so viel lachen müssen und die haben das so nett gemacht. Und da ist natürlich schon große Wehmut, diese Menschen zu verlassen. Und ich glaube, ich habe wahnsinnig viel über Marke gelernt, ich habe viel über mich gelernt, ich habe viel über so viele Facetten gelernt, weil es war ja das Tolle an Dynafit, es war ja eine Reise von wirklich sehr, sehr klein, also von einer Millionenmarke auf einer über 100 Millionen Marke und da war ich ja überall mit dabei, also weißt du, sowohl jetzt was die Produkte angeht, als auch die Expansion, also Develop the Core bis zur Fertigung, bis zum Marketing, bis zum Verkauf, bis zur Brand, was weiß ich jetzt, das waren alle, also du kriegst wahrscheinlich selten so konzentriert so viel mit. Also es war so einfach, das war wahrscheinlich auch so toll, es war kein Tag wie der andere. Also jeder Tag war irgendwie neu, weil es halt so eine große Klavatur war. Und deswegen war ich wahrscheinlich am Ende auch, deswegen wird mein Job auch nicht 1:1 so weiter besetzt, weil was die wenigsten wissen, ich war ja auch Geschäftsführer sozusagen von DACH, also von eigentlich den größten Märkten für alle Marken. Ich war dann auch sozusagen, die ganze Produktion war noch hat er mich berichtet und so weiter. Also es waren viele Facetten, die ich halt so mitmachen konnte, weil ich halt so reingewachsen bin, natürlich auch dementsprechend gute Leute hatte. Also das wäre alles nie gegangen ohne wirklich tolle Leute. Das war ja nicht mein Verdienst, sondern auch oder vor allem der Verdienst auch des Teams. Und das war auch das, was mir Spaß gemacht hat, dass es halt so vielfältig ist, sagen wir mal so. Und was bei Lupine ja auch so sein wird, dass es sehr, sehr vielfältig ist.
Genau, weil du die Brücke schlagst, es sind ja beides Unternehmen und Marken, die eigentlich, weil du Spaß jetzt gesagt hast, im Spaßsektor zu Hause sind. Also natürlich auch in dem ganzen professionellen Bereich in einer gewissen Marke, aber im Prinzip kaufen ja zu einem sehr hohen Prozentsatz Menschen das Produkt, um Spaß im Leben zu haben.
Hoffentlich, das war immer das war immer unsere Ambition.
Ich meine, das ist ja schon ein ganz besonderes Privileg, ne? Also da geht's ja jetzt, auf der einen Seite ist es vielleicht schwerer, die Marke aufzubauen, weil es nicht um Grundversorgungsprodukte im Leben geht, ne? Gerade in Krisenzeiten. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich nichts Schöneres, als richtig geile Produkte zu entwickeln und zu designen, mit denen Menschen draußen die geilste Zeit, ihres Lebens haben, ne?
Absolut. Ich glaube, es sind so zwei Dinge, die mich da beschäftigt haben. Das eine ist so ein bisschen, sagen wir mal, mehrere Dinge. Also das eine ist so ein bisschen der Skitourmarkt, der ja meine absolute Herzens, also das war ja für mich die Erleuchtung, sondern aus dem Langlauf dann in den Skitouren geht reinwachsen und in der Nationalmannschaft und so weiter. Das war ja was, wo ich gesagt habe, da will ich mein Leben, dem will ich mein ganzes Leben widmen, weil es einfach so geil ist. Ja. Aber was natürlich schon ist, wenn du dann so ein Markt bist, der per se einfach sehr klein ist, und natürlich auch die Geschäftsgrundlage im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen dahinschmilzt, das hat schon, sagen wir mal, so ein bisschen wehgetan, weil du siehst natürlich, du kannst die geilsten Produkte der Welt machen, du musst die einfach neu ausrichten. Übrigens ein Learning, also die Zukunft zu antizipieren, da haben wir ja schon 2011 angefangen, wirklich das Sommerprogramm zu machen, was ja jetzt fast schon so groß ist wie der ganze Skitourensport, wo du natürlich unendliche Möglichkeiten hast. Und das ist schon das Tolle, jetzt sagen wir mal, bei Lupin, dass der Use Case, also deutlich größer ist, weil wir nennen es the dedicated, also so nenne ich es ja, the dedicated, also die alle, die irgendwie ambitioniert unterwegs sind, das kann jetzt vom Kanalarbeiter bis zum Höhlenforscher, wie du gerade gesagt hast, bis zu dem, der nachts am Windpark rumschrauben muss, am Windradl oder was auch immer sein, also alle, die irgendwie einfach Licht brauchen, wir nennen es Explore Your Beyond, ja, also Explore Your Beyond, so, also dieses, ich mache die Nacht zum Tag, ja, und ich kann sozusagen auch dort weiter an mir arbeiten und so über mich hinauswachsen. Das ist so ein bisschen das Thema. Also insofern freue ich mich schon mit Lupin, sagen wir mal, einen viel größeren Use Case aufzumachen und natürlich schon auch, so bin ich normal auch gestrickt, ja, absolut, ich nenne es mal 100% Pro, also das ist Lupin, du hast ja gerade gesagt, also 100% Pro, ich glaube, das ist das, was mir so einfällt, dieses auch Made in Germany, Made for a Lifetime, Made for the Wild, ja, 100% Pro, aber da dennoch schon auch, wie wir es mit Dynavid gemacht haben, und das ist schon was mich natürlich beschäftigt, ist, die Relevanz auch zu schaffen, in den größeren Bereich. Also es ist dann schade, wenn du sagst, nur mit den Pros da oben, also du bist die reine Marke, die du jetzt vielleicht kennst, ja, das ehrt die Marke sehr. Und dann ist es auch bei ARD gerade in der ganzen Bergretter, da ist gerade so eine mehrteilige Doku über Retter in Höhen und so weiter, läuft sehr gut, also über Bergrettung und Bergwacht und so, die haben alle Lupin, aber in der Breite kennst keine Sau. Und das ist schon so, diesen Markenzugang jetzt auch zu schaffen. Weißt du, das ist eine tolle Marke, aber das sozusagen nur in der Formel 1 zu lassen, ist dann ein bisschen schade. Also mir geht's eigentlich schon darum, aus dem neuen Elfer, aus dem Porsche schon auch ein bisschen in Cayenne zu bauen, wo man sagt, hey, da ist diese First Love, da können Leute mal sich überhaupt mal die Marke mal entdecken, weil die meisten haben keine Ahnung, dass es die Marke überhaupt gibt, und das ist schade. Und das, glaube ich, wird sicher schon auch eine Aufgabe sein, aber die großen Spaß machen wird.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, was ich super spannend finde, ich meine, wir haben es zuerst auch angesprochen, gerade wenn es um Licht geht, geht es ja um Zuverlässigkeit, und das hat ja nicht nur in diesem professionellen Sektor was zu tun, sondern wenn du auch freizeitmäßig in wo auch immer unterwegs bist, weil die wenigsten haben dann 2 und 3 Reservelichter dabei, ne? Und wenn ich denke, ich kenne Lupin schon ewig lange, lustig, dass du jetzt eben dahin gewechselt hast. Und eben genau das ist es, aber diese Zuverlässigkeit von Produkten, und nicht nur für die Top-Professionals oder im, ja, die oberen Prozent, sage ich jetzt einmal, die das beruflich vielleicht brauchen, so wie du sagst, Bergwacht etc., wo das absolut gesetzt ist eben, sondern auch in der breiten Masse den Menschen richtig cooles Licht in die Hand zu geben, weil das ist einfach essentiell, wenn du halt irgendwo die Nacht zum Tag machst. Ne?
Absolut. Na, also ich glaube, es wird, ich bin gespannt, es wird, glaube ich, große Freude, und ich glaube, es gibt noch so viele Dinge, Gerhard, weißt du, die mich beschäftigen, aber deswegen könnte ich mich da tot arbeiten. Hoffentlich mache ich es nicht.
Aber auf das passe ich auf, dass du dich nicht tot arbeitest, für das bin ich zuständig.
Aber weißt du, was mich beschäftigt zum Beispiel, warum müssen Stirnlampen immer scheiße ausschauen? Also warum musst du mal ausschauen wie Hannibal Lecter, wenn du so ein Ding aufhast? Also das sind ganz viele Dinge da, wo mir vielleicht so ein bisschen auch mein Textil-Background bei Dynavid jetzt hilft, zu sagen, wie kann man eigentlich das Ganze mal auch ästhetisch wirklich angehen? Also ich komme wieder da zurück, eine Marke zu schaffen. Ja. Also denn heute ist Licht hauptsächlich Commodity. Also es ist nicht so, dass du es liebst. Ja, also das ist so, ich brauche was und das Bedürfnis wird gedeckt. Aber nein, du am Ende Uhren kannst die Uhren kaufen heute für 5 € im Netz, ja, aber du kannst auch welche für, weiß nicht, 50.000 kaufen oder sowas, ja. Also diese Begehrlichkeit schon auch zu schaffen, und ich glaube, da ist eben ganz, ganz viel, hängt schon auch damit ab, wie wir mal das ganze Thema präsentieren, wie das ausschaut, denn wir sind am Kopf, wir sind am wichtigsten Körperteil, also das habe ich gelernt in 22
Jahren. Der teuerste Sponsorplatz, genau, bei einem Athleten.
Der teuerste Sponsorplatz und auch das, wo die Menschen sich am meisten, also Helme zum Beispiel, weiß ich aus eigener Erfahrung, Helme verkaufst du hauptsächlich über die Optik. Also wenn du dir mit dem Helm nicht gefällst, dann kann er der tollste Helm der Welt sein, dann verkaufst du ihn nicht.
Brille dasselbe, ne?
Genau, Brille dasselbe, und am Ende bei der Stirnlampe, ja, ist halt heute so, ja, okay, muss ich halt tragen, sieht mich eh keine Sau, passt, ja. Aber warum kann das nicht zum Beispiel auch cool ausschauen, warum kann man das nicht so machen? Und wie gesagt, im Radlbereich sowieso, du kaufst dir ein Rennrad oder ein Gravelbike für teurer wie dein Auto, und dann hast du am Ende eine scheiß Lampe drauf. Also da sind ganz viele Dinge, die glaube ich, da ist noch viel Platz, sagen wir mal so. Ganz abgesehen von Vertriebswegen und so weiter. Also da ist ist unendlich Platz, weil das ist vielleicht auch noch ein Wort, was ich noch sagen muss. Weißt du, du hast nicht dieses Thema, wo ich jetzt herkomme, ist schon mit Dünafit inzwischen eine ordentliche Komplexität. Also du hast Männlein, Weiblein, Farben, wir stehen ja bei Dünafit auch für Farben. Du hast Größen, du hast Längen, du hast einen Blumenstrauß, der natürlich auch deine Lagerhaltung enorm verkompliziert. Hier hast du einfach ein Produkt. Klein, also winzig klein, wenig Platz im Shop. Also alles Dinge, die darf man nicht vergessen. Ja, die sind enorm geschäftsrelevant. Wenig Platz im Shop, hohe Umsätze pro Quadratmeter. Also du hast hohe Umsätze auf sehr geringem Platz. Du hast nicht diese ganze Komplexität der Lagerhaltung. Du könntest sogar NOS, auch hier, NOS heißt Never Out of Stock. Also das sind viele, viele Dinge, wo man das vielleicht das ganze Geschäft auch ein bisschen ja anschieben kann. Und insofern sage ich, es gibt unendlich viel zu tun.
Jetzt muss ja eine Frage stellen, wo ich auf deine Antwort schon jetzt gespannt bin, weil Dünafit steht für mich für Zuverlässigkeit, Lupine, für Zuverlässigkeit und all diese Sachen mit dem Licht. Und wenn du denkst früher an, nimm das Strümpfe-Thema bei Frauen, wo man dann gezielt quasi was eingebaut hat oder die nicht so hochwertig gefertigt hat, dass sie mehr kaufen müssen. Ne? Stichwort Absatzsteigerung. Ne? Ich meine, wenn du im Gewandsektor unterwegs bist, so wie bei Dünafit, ich meine, das verbraucht sich halt. Und auf der anderen Seite baust du jetzt extrem langlebige Produkte, was ja wieder voll im Trend ist, als Stichwort Nachhaltigkeit. Wenn ich mir denke, Lupine war schon bei den ersten, hast du, die ich bestellt habe, vor irgendwann, und wie gesagt, ich bin noch nicht von euch gesponsert, zurückschicken können. Die haben Akku-Replacement gemacht und whatever. Ne? Also da war das für ganz viele noch ein Fremdwort. Also eigentlich seid ihr da ja Fit for the Future, gerade voll auch im Zeittrend, diese ganzen Themen auch Sachen wieder aufbereitbar zu machen, ne? Auch Wechselakkus, weil weg von diesen ganzen integrierten Akkugeschichten etc. Und auf der anderen Seite, wie stellst du es dann als Business Case da, so dass das Spaß macht, von mir immer mal so, wenn du Produkte baust, so wie früher, die ewig halten, weil so habe ich die Marke und die Lampen in Erinnerung. Die eine liegt noch immer daneben mir, ne?
Ja, genau das, Gerhard. Schön, dass du das so erkennst, und weil genau das habe ich eben gesehen, wie ich da nach Neumarkt in Oberpfalz gefahren bin, und das bedeutet ja schon was, wenn ich mich für eine Firma entscheide in Neumarkt in Oberpfalz, also 150 Kilometer in die falsche Richtung.
Also wir müssen jetzt einen ganz kurzen geografischen Exkurs machen für die sich nicht auskennen. Es gibt keine hohen Berge dort, Punkt. Ne?
Genau. Es ist kurz vor Nürnberg mal rechts weg Richtung tschechische Grenze, Richtung Regensburg. Also das ist aber genau das, was du beschreibst, ja, dieses weißt du, da ist dieses Brennen fürs Produkt, ja, das ist echt, du musst mir besuchen kommen, das würde mich echt sehr freuen, das ist auch wirklich ein schönes Gebäude, also dieses, ich nenne es schon Lupine Lighthouse, ja, also dieses, du kommst da rein und da wird es einfach gelebt, und es werden heute noch alle Produkte repariert, und genau das ist auch so ein bisschen, wo du mich vorgefragt hast zu der Relevanz, weißt du, ich habe da schon mit mir selber so Themen gehabt, selbst bei Dünafit, wo wir technische Produkte verkaufen und nicht im Fast-Fashion-Bereich sind, aber dennoch, brauchst du jetzt den 100. Laufschuh und die 25. Jacke? Ich meine, wir besitzen jetzt hier in Mitteleuropa, wir besitzen zwischen 25.000 und 30.000 Produkte, jeder von uns, also zwischen 25.000 und 30.000 Produkte. Wir haben 700.000 Lebensstunden brutto. Ja, also wir verwalten einen irrsinnigen Blumenstrauß an Dingen, und heute geht es nicht mehr darum, ob du das noch brauchst oder sowas. Ja, es geht eigentlich nur darum, schaff die Marke es dir irgendwie, das reinzudrücken. Und das ist nicht mein Ding. Also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich will vielleicht weniger, aber besser. Und das habe ich bei Lupine eben gesehen. Und genau das müssen wir spielen, weißt du, auch die ganze Personalisierung, das ist auch sowas bei Lupine. Du kannst, dadurch, dass wir eben in Deutschland produzieren, wenn du jetzt heute eine Lampe haben willst, wo Gerhard draufsteht oder Bergrettung Salzburg oder was auch immer, das ist morgen gelasert, schaut genauso aus, hast du morgen da. Und das ist ein super schönes Produkt, weil es alles hier gemacht wird, weil es alles sozusagen in dem Fertigungs, kann jemand anders gar nicht leisten. Also diese Hochwertigkeit auch rüberzubringen, diese Personalisierung, diese Begehrlichkeit, alles, was ich besprochen habe, ja, dafür kosten die Lampen natürlich auch das 3-4-fache. Ja. Und das meinte ich so ein bisschen überhaupt mal, das in die Relevanz zu bringen, weil heute, wenn ich auf Amazon gehe, sehe ich bei den ersten 26 Radl oder Stirnlampen, siehst du irgendwie Produkte, die du wahrscheinlich, ja, kannst, kaufst halt dann für 30 Euro oder was auch immer, aber wie lange sie halten und wie viel Spaß du damit hast, ist ein anderes Thema, dann haust du ja in den Müll. Und das ist, glaube ich, das, wo man, wo hoffentlich sich der Zeitgeist ein bisschen entwickelt, wo ich sage, ja, ich kaufe mir vielleicht jetzt nicht irgendwie 5 so Schrottlampen, also, entschuldige, ich überzeichne jetzt so ein bisschen, sondern ich kaufe mir vielleicht irgendwann mal eine und die hebt dann auch für 20 Jahre unter Umständen, ja, kann ich sogar weitervererben, wenn es ist. Also ich glaube, das ist so ein bisschen und immer wieder refurbischen und immer wieder updaten auf den neuesten Stand.
Ja, das ist das, was ich super spannend finde und wie gesagt, aus Eigenerfahrung und du wusstest das nicht, dass ich das bei mir liegen habe und nutze, also das können wir auch allen sagen, die ist, glaube ich, 15 Jahre mindestens alt, die da liegt, ne? Also das waren die ersten und die waren damals heller als alle anderen und das war damals halt die Sensation. Und ich glaube, dieses Thema, du hast das auch angesprochen, dieses Manufactured in Germany, ich denke, ein Riesenvorteil kann und wird auch sein, der Gegentrend zur Globalisierung und dass halt auch irgendwo nicht ein großes Containerschiff im Kanal stecken bleiben kann und du dann monatelang oder länger nicht liefern kannst etc., ne?
Ja, absolut. Ich meine, das ist eben nochmal diese ganze Kompaktheit der Produkte, eben nochmal mit diesem Thema, wo ich im Kopf habe, eben auch das Geschäft so zu animieren, dass man sagt, hey, es gibt eben eine Auswahl von Produkten, sowohl jetzt im Fahrradbereich als auch im Stirnlampenbereich, die einfach immer verfügbar sind und die NOS nochmal sind, also wo der Händler jetzt sich auch nicht wahnsinnig viel aufs Lager legen muss, sondern die liefern es ihm einfach nach. Und der könnte sogar personalisieren. Wenn jetzt morgen einer reinkommt ins Geschäft und sagt, hey, so und so hätte ich das, also ich stelle mir das vor, dass man diese Wertigkeit eben auch dann auch über viele andere Touchpoints irgendwie rüberbringt, weil es ist ja nicht nur das, dass alles aus Aluminium ist und dass das wirklich, mein Aluminium nicht nur, weil es toll ausschaut, sondern vor allem deswegen, weil es halt Wärme viel besser ableitet und so weiter, deswegen wieder höhere Strahlkraft, höhere Leuchtfähigkeit oder Leistung und all diese Dinge, die müssen natürlich auch rüberkommen. Warum kostet das Produkt so viel mehr?
Ja, am Ende vom Tag Qualität, ne? Dafür, ich sage immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Ne? Also du kaufst dafür dann 3 billige Lampen und die hält halt noch immer und mit der ärgerst du dich halt von der ersten Minute an nicht. Ne? Und ja, die funktioniert dann. Das finde ich so cool, dass du sagst, auf der einen Seite Marke, vor allem wir wissen, Marke ist extrem wichtig für die Brand Attraction und dass Kunden zu dir kommen, aber auf der anderen Seite so diese Produktzentrierung, ne? Dass das einfach wirklich einfach mal Fokus, ein richtig geiles Produkt mit einem absoluten Mehrwert zu schaffen, ne? Was absolut, ja, da ist. Sag, du glaubst ja so an das, dass du dich ja da auch beteiligt hast an der Firma etc. Was ist für dich jetzt die neue Herausforderung von Dynafit kommend? Ne? Du warst ja auch im das Große mit Oberalp als Konzern drüber etc., so jetzt so ein kleines, schlankes Unternehmen. Auf was freust du dich? Was wären so die größten Herausforderungen? Was sind die größten Veränderungen? Weil ich glaube, die Strukturveränderung könnte nicht größer sein. Ne?
Die könnte nicht größer sein. Ich glaube, die größte Herausforderung, das merke ich jetzt schon, ist, sagen wir mal, also wie ich dir sagte, es gibt so unendlich viel zu tun und ich habe das auch schon ziemlich klar für mich strukturiert, sagen wir mal so. Ich würde jetzt gerne mit einem Speedboot gerne 350 fahren, aber der Motor gibt halt jetzt gerade mal 30 her. Ja, also das ist jetzt gerade so die größte, um das Bild mal zu zeigen, ja, das ist jetzt gerade die größte Herausforderung. Wie schaffe ich das, mich so aufzustellen, also mich mit dem Team, übrigens ganz bodenständige Leute, also echt ganz, ja, auch total ambitionierte, also ich glaube, da ist eine gute Basis da, aber wie schaffe ich das jetzt über gute Partnerschaften, das stelle ich mir vor allem vor, weil ich glaube, das ist auch noch ein großer Vorteil, der mich gereizt hat, du bist ja mit Licht immer komplementär, also nehmen wir mal die Oberhalb-Gruppe, ja, wo ich ja auch im Vorstand war, also mit ihren 7 Marken und so weiter, die hat alles, also im Bergsport zum Beispiel, von Kopf bis Fuß, das Einzige, was sie nicht hat, ist Beleuchtung, also das heißt, du bist mit Beleuchtung immer so ein bisschen, du bist immer komplementär, du kannst immer gut mitlaufen und so weiter. Also das ist auch so ein bisschen meine neue Denke. Ich möchte nicht alles selber machen. Ich glaube, dass man tolle Partnerschaften eingehen kann im Marketing, im Vertrieb und so weiter und so fort. Warum soll nicht jemand, der, keine Ahnung, der heute vielleicht eine tolle Sportuhr verkauft, auch das mitverkaufen, ja, oder so, oder was auch immer. Also ich glaube, hier habe ich bei Dynafit schon in den letzten Jahren ziemlich umgedacht und da, ich war immer offen mit Partnerschaften, aber auch das WM vorangetrieben und so, aber da sind viele Dinge passiert, zum Beispiel in der Partnerschaft mit Audi und so, wo wir mit Dynafit tolle Sachen gemacht haben, wo dann alle davon profitieren, das sind ja Win-Win-Situationen und deswegen muss ich schauen, wie ich vielleicht nicht nur von innen diesen Speed raushole, weil das würde, glaube ich, zu langsam gehen. Ja, also bis die Firma so mitskaliert, dass wir da mitkommen. Ich glaube, ich muss einfach kreativ sein und wir alle müssen kreativ sein, wie wir es schaffen, dass wir uns dann von außen noch ein paar Motoren dranhängen, die dann auch mit profitieren, sagen, von der Geschwindigkeit. Aber das ist, glaube ich, das, was mich da am meisten beschäftigt. Ja.
Was ich jetzt mitnehme, ist vielleicht Langsamkeit in so einem Prozess dann auch eine Stärke?
Sagen wir die gute Vorbereitung. Und da bin ich schon auch am Diskutieren mit der, mit den größten Teilen, mit der Private Equity, mit GIMF, wo ich dann schon auch versuche, die Erwartungshaltungen zu managen, weil wenn ich eins gelernt habe aus dem Bergsteigen, sagen wir mal, ist es schon so ein bisschen diese, weißt du selber auch, ja, aber ist 80% des Erfolgs ist die Vorbereitung. Also früher als Jungspund wäre ich jetzt da reingelaufen und hätte gleich hier überall und Vollgas und also Geschwindigkeit. Es ist ja die Kunst der Geschwindigkeit. Es ist kein Aktionismus, ja. Nicht irgendwie drauf loszu, wie du vorhin gesagt hast, in Extremsituationen und so weiter. Es ist ja das Gegenteil, den Überblick zu behalten, die Dinge ordentlich vorzubereiten. Es bringt jetzt nichts, wenn ich zu allen Händen laufe, bevor wir überhaupt unsere Margenstruktur in den Griff bekommen haben, unsere Kostenstruktur, unsere, und so weiter und so fort. Also, hier versuche ich mich selber wieder das zu disziplinieren, aber auch die Stakeholder mitzunehmen und zu sagen, ich mache das jetzt nicht, weil wir machen mehr kaputt, als dass wir gut machen. Wir müssen erstmal die Hausaufgaben machen, bevor wir da rausgehen und die Marke skalieren. Also, lass uns jetzt mal nicht den V-Launch machen, lass uns das machen. Auch für mich ist es auch ein bisschen ein Spagat, aber auf der anderen Seite weiß ich, ich kriege die doppelte Watschen hinten raus. Also das sind, glaube ich, jetzt ganz wichtige Erfahrungen die letzten 22 Jahre gewesen, wo ich viel, viel lernen dürfte, auch oft eine hinter die Löffel bekommen habe, die ich jetzt hoffentlich, zumindest in dem Bereich, Fehler mache ich jeden Tag noch, aber die ich zumindest in diesem Bereich der Vorbereitung und wirklich eben sauber diese Marke zu launchen, vorzubereiten, die NOS-Produkte und so weiter mit Planen, mit Kopf und Verstand, dann wirklich in den Markt reinzugehen und sagen, okay Leute, und jetzt go. Aber nicht davor, mit halbem Motor und das Benzin gleich aus ist, bevor es überhaupt losgeht.
Ja, Pini, das, was du jetzt gerade so erzählst, das, was mir spontan dazu einfällt, ne, also ohne die Base oder ohne eine gescheite Basis auf gut Deutsch, ne, wird es nicht funktionieren. Und wenn man die Brücke aus dem Spitzensport und Extremsport nimmt, ne, ich meine, Extremsituationen oder Spiele oder Wettkämpfe gewinnst du nicht mit fancy Shit im Training, sondern mit Basics. Ne? Also wenn die nicht sitzen, und ich glaube, das ist da die Brücke dazu. Ne?
Ja, nee, definitiv. Und auch das macht Spaß. Und da mache ich mir, wie gesagt, keine Sorgen, es ist eher wie beim Bergsteigen halt auch, wir müssen halt, es gibt, ich sagte, so viel zu tun, dass wir halt entscheiden müssen, was machen wir jetzt wann, wir können halt auch nicht 3 8000er gleichzeitig besteigen, wir müssen jetzt einfach Schritt für Schritt aufarbeiten, was, wo wir hinwollen und wie wir das machen und dann geht's dahin und dann nicht nervös machen lassen, weil jetzt gerade mal links das Wetter besser ausschaut wie rechts oder, also ja, es gibt ja unendlich viele Sektoren auch, wir haben, also unter Professionals sind ja auch, weißt du, auch das ganze Thema Polizei, auch Militär letztlich, was wo ja auch gerade viel ist, auch gerade da Made in Germany, gerade ein wichtiges Thema und so weiter, also da ist, also für die ganzen europäischen, also da ist so viel, aber das kannst du nicht alles gleichzeitig. Da muss man jetzt einfach schauen, wie macht man was und wie kann man das abdecken, ohne dass man die ganze Organisation zerreißt.
Ja, und dass man sich halt nicht verläuft, weil hier ist ein red balloon and here is a blue genau. balloon and maybe here is a green balloon und ja. Du vergisst ganz komplett eigentlich auf das, wo du hin wolltest, ne? Und verlierst das Ziel komplett aus dem Fokus. Ne?
Ja. Na, aber ich habe jetzt eine Expedition ausgerufen, die nennt sich Expedition Alpspitze. Also im Unternehmen in Lupain. Alpspitze ist ja einer meiner Lieblingsberge, immer der Skiturmberg, da, du kennst ihn vielleicht, in Garmisch, das Wahrzeichen, das war auch schon wie eine Pyramide, 2628 Meter hoch und es ist eben noch nicht der Everest oder es ist noch nicht das oder was auch immer, sondern wir sind noch, weißt du, wir sind noch da, also dass ich sage, hey, und dort werde ich auch ein Event machen, also wirklich im September dann ein Event mit der ganzen Lupine-Mannschaft, aber das steht eben so ein bisschen, weißt du, ich glaube, man muss diese Bilder auch schaffen und da ist dann auch genau klar, hey, was ist Lager 1, was ist da hinten der Klettersteig von, was ist das, was ist, heißt das, wo wir hin, der sagen wir mal, der Umsatz, Gewinn und die ganzen Sachen, das sind ja alles nur die Folgen daraus und dem unserem Tun. Aber da geht es dann wirklich darum, was machen wir? Also wo sagen wir ja mit aller Kraft, was macht uns schneller, was bringt uns da oben zum Gipfel der Alpspitze, also mit den klaren Umsatzzielen, die wir haben und mit allem, was da eben dazu spielt. Und aber auch eben, was machen wir nicht oder noch nicht? Ja, also das muss eben auch immer wieder wiederholt werden. Und ja, das sind eben jetzt einfach ganz viele Hausaufgaben zu machen, um in diese Expansion einzutreten. Aber das macht dann letztlich auch Spaß, ja, weil wenn man die einmal gemacht hat, dann passt es auch, ja. Und da ist ja das Schöne, dass da so viel zu holen ist. Auf der einen Seite hat die Firma eine lange Historie, ich meine, die ist 30 Jahre alt. Auf der anderen Seite sieht man halt, dass die Firma sehr stark einfach produktgetrieben ist. Ja, das ist eigentlich das, und das ist ja das Tolle, das jetzt zu entwickeln, das Außenrum, dass die Marke sich auch etablieren kann.
Ja, yeah, total cool. Was du noch angesprochen hast und weil das Team auch angesprochen hast, ne, man könnte ja sagen, it's all about relationships, ne? Also das kann man ja perfekt, das wissen wir beide, glaube ich, sehr gut über Beziehungen und Partnerschaften und Seilschaften am Berg, wie lebenswichtig die sind, gerade wenn es richtig heiß hergeht, sage ich jetzt mal, in so Life and Death-Szenarien, aber auch im Business-Kontext. Und wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, ich meine, wenn man sich die ganzen Future-Trends anschaut, so dieses Collaboration, du hast das eh auch angesprochen, Zusammenarbeiten und auch Relationships in allen Dingen, sind meiner Meinung nach wahrscheinlich zukunftsentscheidend. Wie siehst du, wenn man so die Glaskugel mal jetzt so richtig festschütteln, wo es dann drinnen immer schneit, ne? Wie siehst du die Herausforderungen jetzt in der nächsten Zeit und die Vorteile und die Chancen und wie wichtig sind Beziehungen in diesem Kontext?
Du meinst das wirklich spezifisch für Lupine oder für...
Generell für die als Leader in dem ganzen Team, ne? Als Geschäftsführer. Wie wichtig sind für dich Beziehungen da, ne?
Boah, ich glaube, sie sind absolut essentiell. Also ich glaube, das ist auch einer der... Ich bin ja kein Elektroingenieur und ich bin kein sonst was. Also ich glaube, das ist wirklich, wie ich sagte, eines der Kernthemen. Also schon immer für mich. Also übrigens war immer auch ein Thema, wo ich gesagt habe, ich habe meine Karriere gestartet damals in der Hotel- und Gastronomie, weil ich gesagt habe, ich muss irgendwas mit Menschen machen. Also ich bin irgendwie jemand, der mit Menschen ist, und habe auch gesagt, bei Lupine, das war eines der Diskussionspunkte auch im Vorstandsgespräch, wo ich gesagt habe, oder in diesen Gesprächen, die wir hatten, war ja andersrum, dass ich dann das Vorstellungsgespräch mit Ihnen hatte, aber das ist ja nochmal, aber na, war eher so von der Sache, wo ich gesagt habe, boah, ich glaube, mein Mehrwert wird vor allem draußen sein, also draußen in der Entwicklung, und da komme ich nochmal zurück, OEM-Geschäft zum Beispiel, also Canyon kam irgendwann mal auf Lupine zu und hat gesagt, wir wollen die besten Lampen, können wir die irgendwie integrieren ins Radl und so weiter, ja, also steht da dann Canyon drauf, engineered by Lupine und so weiter, und eigentlich sollten ja alle Räder das gleich irgendwie, die den Anspruch haben, ein gutes Rad zu sein und die besten Komponenten zu haben, sollten doch eigentlich dann auch gleich das beste Mittellicht haben. Also Partnerschaften, ja, also Partnerschaften im Radlbereich, Partnerschaften hier, Partnerschaften im Vertriebsbereich. Also ich denke an Firmen, die vielleicht heute viel größer sind wie wir, aber die vielleicht, wo das strategisch auch gut reinpassen wird, weil ist ja auch ein ganz klarer Case, wurde auch ganz offen ausgesprochen. Ich spreche es auch ganz offen an. Es ist schon ein bisschen was anderes wie bei Dynafit, weil wir hier nicht in einem Familienbetrieb sind, also nicht mehr sozusagen. Es geht hier wirklich um einen klaren Private Equity Case. Die Firma soll aufgebaut werden die nächsten 3 bis 5 Jahre, allerdings wirklich nachhaltig, sonst hätte man mich auch nicht geholt, sonst hätte man jemand geholt, der das jetzt auf Amazon pusht oder keine Ahnung was. Das bin ich, dafür stehe ich nicht. Ich stehe eben gerade für diese Partnerschaften auch im Handel und so weiter. Und und das ist, glaube ich, jetzt der Kernpunkt, wie schaffen wir es, durch Partnerschaften diese Marke aufzubauen, unsere Hausaufgaben intern zu machen, aber dann vielleicht nicht alles selber zu machen. Und ich denke hier vor allem auch an Vertriebspartnerschaften ganz neu zu denken. Ich denke übrigens auch ganz neu vielleicht auch über Partnerschaften mit Events, Veranstaltungen, vielleicht auch, sagen wir mal, Wettkämpfen, wo dieser Use Case stattfindet. Also Beispiel, ich war jetzt am Freitag in Innsbruck und habe dort gesprochen über den Innsbruck Trail, könnte man nicht zusammen vielleicht eine Lampe machen und so weiter. Die ist ja Lampe bei vielen Veranstaltungen in der Pflicht, sind 7200 Starter. Und also vielleicht ganz neu dort auch zu sagen, was sind neue Geschäftsmodelle, die man zusammen entwickeln kann, wo auch wieder alle davon profitieren, also Partnerschaften in alle Richtungen, von Events, von Organisationen, von Dingen, es gibt zig, inzwischen, es boomt ja auch, kommt uns ja auch entgegen, diese ganze Ultra-Trail, Ultra-Marathon, Radl, 24 Stunden durch, bla 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 und so weiter, und wir wissen, da sind die Menschen ja echt bereit, auch Geld auszugeben, weil das belegt sie ja schon 2 Jahre vor dem Wettkampf, können sie schon kaum schlafen, ja, also da sie bestmöglich zu unterstützen, da lacht aber das ist auch keins, gell. Und genau, und das ist so die Idee dahinter.
Ja, sehr, sehr cool. Vor allem eben das, was ich bei dir raushöre, so dieses Credo, nur eins und eins muss mehr wie zwei sein, ne?
Genau, Also
ganz simpel, ne?
Muss für alles Sinn machen.
Also von daher. Und ja, 2 Jahre vorher beschäftigt es mich nicht. Ich bin immer oft dann der Puristische. Also zu mir haben sie dann oft bei den Radrennen gesagt, warum man nicht das um x-tausend Euro fährt, sage ich, du, das Wichtigste ist einmal die Manpower, die da auf dem Fahrrad sitzt. Und ohne das ganze Training bringt dir halt das teuerste Fahrrad nichts. Aber das darf man wieder nicht lassen. das besides. Sag, Bene, du hast noch ein richtig geiles Herzensprojekt seit längerem gestartet. Ich meine, dass du ein Herzensmensch bist, das weiß ich persönlich aus Erfahrung und kann ich zu 100% unterschreiben. Und das darum freue ich mich gerade sehr über die Zeit mit dir und diesen genialen Talk. Das muss man da einfach auch sagen. Was hat dich mit Helping Baden angetrieben? Warum hast du es ins Leben gerufen und was möchtest du damit bewegen?
Ich fange mal wirklich beim Ursprung an. Ich glaube, der Ursprung waren 2 Dinge. Das eine war so ein bisschen, dass ich mich gefragt habe, was werde ich bereuen am Sterbebett? Also das sind schon ein paar Dinge, eines davon kann ich auch offen sagen, ist, ich werde sicher bereuen, dass ich meine Kinder hätte mehr sehen sollen und müssen. Und ich aber auch weiß, ich bin halt so gestrickt und da auch im Konflikt zusammen mit mir stehe, halt mit diesem Umtriebigen und das noch machen und hier noch machen und da noch schnell. Und für mich jeder Tag irgendwie auch Arbeit ist und ich da einfach nicht rauskomme. Aber ein anderes Thema war, was hast du getan, um auch zurückzugeben, weil ich ja mich schon so jetzt auf der zweiten Hälfte befinde. Ich glaube, ich habe das so empfunden, jetzt rückblickend, damals habe ich es natürlich nicht so empfunden, aber dass ich in der ersten Hälfte wahnsinnig viel bekommen habe. Ja, bekommen wir alle von der Gesellschaft, von unserem Schulsystem. Wir zahlen nichts für die Schule, das ist nicht selbstverständlich. Gerade wenn ich viel in Ländern bin wie Pakistan und Nepal und was weiß ich, Iran und sonst wo überall. Also dort bekommen wir schon viel von der Gesellschaft und von unserem System. Und dann geht's halt irgendwann ums Zurückgeben. Ja. Im Kleinen, wie in der Familie, aber dann auch im Großen. Und das war so die große Motivation, dass ich halt die Veränderungen, wie du auch, über Jahrzehnte sehe. Also du kommst halt zurück zum Venediger, der mein Hausberg ist, seit klein auf, oder zum was weiß ich, und siehst halt, wie der Gletscher sich Jahr für Jahr weiter zurückzieht und was da passiert und wo die Hütten, wo du gestern noch hochgelaufen bist, dann auf einmal denkst du, wow, was ist denn das jetzt, oder Mortaratschgletscher oder wo auch immer, wo es unfassbar ist, was da selbst in meiner kurzen oder in unserer kurzen Lebenszeit hier schon sich für Veränderungen tun, und dann siehst du es im Himalaya noch drastischer, also brutal, ich erkenne teilweise dieselben Orte nicht mehr wieder. Und dann habe ich gedacht, was tust du? Ja, und das war so die Frage auch im Sterbebett. Was hast du eigentlich dafür getan? Selbst wenn es nur in deinem Wirkungsgrad ist, ja, also in deinem Wirkungsumfang, ist ja wurscht, aber was hast du gemacht? Und dann habe ich gesagt, okay, ich will nicht nur WWF-Botschafter sein, ich will auch was aktiv beitragen. Und so kam ich zur Helping Band. Nichts anderes wie dieses Armband. Mal reinschauen, falls es jemand hier hört, helpingband.com. Und da war die Idee, dass ich eben viele kleine Beiträge auch einen großen Beitrag mache, und ich schaue mir eben diese Natur- und Meeresschutzprojekte an und dann gehe ich eben ganz spezifisch da rein, und so gehen eben die Beträge dann wirklich eben in diese Herzensprojekte, die ich da versuche zu unterstützen mit Helping Band.
Ma, voll schön, ja. Ich meine, das, was du angesprochen hast, ich meine, das sehen wir beide, ne? Oder nimm in Chamonix, wenn du raufgehst auf die Gletscher, wie lang die Eisenleitern mittlerweile sind und so weiter, gegen früher krass, oder in Österreich, wenn man schaut, bei uns auf der Pasterze, die quasi nicht mehr da ist, etc. Also das finde ich immer faszinierend. In den Bergen siehst du so die Veränderung am schnellsten. Du hast gerade was fallen lassen noch, und das ist natürlich ein Must-Have für mich zum Aufgreifen. Du hast gesagt, was du am Sterbebett bereuen würdest. Ich meine, wenn wir denken an das Buch von Brownie Ware mit 5 Dinge, die ein Sterbender am meisten bereuen, etc. John Strelecki hat es ja auch geschrieben in The Big Five for Life, so, wenn du in dein persönliches Museum gehst, mein Lieber, weil die Frage war jetzt aufgelegt nach dem Ball, den du da aufgeworfen hast. Ja. nimm uns mal kurz in dein Museum mit, weil am Schluss, das letzte Hemd hat keine Säcke. Ich sage immer, der Friedhof ist viel zu reich, weil da steht ja alles, was wir hätten machen wollen. Was für emotionale Momente, die dich wirklich geprägt haben, vielleicht beruflich, privat, hängen in deinem Museum. Lass uns ein bisschen reinschauen.
Boah, viele. Also da müsst ihr jetzt echt, also ich glaube wirklich, es geht, da fangen wir jetzt mal ganz von vorne an, ich glaube, es geht wirklich los in einem unglaublich, für mich außergewöhnlich, ich glaube, es war auch außergewöhnlich, zumindest im Elternhaus, also in München geboren, wie gesagt, als fünftes von sechs Kindern, ein unfassbar warmes, also es wird mir auch oft jetzt noch bestätigt, ein unfassbar warmes, offenes Haus, offen wirklich, es gab keinen Schlüssel, also das Haus war immer offen, Tag und Nacht. Du bist einfach reingegangen, Freunde sind oft nachts gekommen, betrunken und haben dann einfach irgendwo geschlafen und so. Also es war einfach so ein, war fast schon wie eine Jugendherberge, sag ich mal. Also war immer Action, war immer der Kühlschrank irgendwie voll mit dieser Wärme und auch mit diesem sehr unkonventionellen Style, den meine Eltern hatten. Ja, also zwar wirklich Nachkriegsgeneration, also mit all der Disziplin, die dazugehört. Meine Mutter war promoviert, hat ihren mündlichen Doktor gemacht mit, keine Ahnung, 25, war gerade mit dem dritten Kind schwanger, ist dann selber ins Krankenhaus gefahren, noch gefahren wie die Fruchtblase während der mündlichen Doktor, also Arbeit, ist sie geplatzt, habe ich an der Beerdigung erzählt, die ist letztes Jahr gestorben, und ist sie dann ins Krankenhaus gefahren, hat dann das Kind gebracht, da war natürlich kein Vater dabei, war keine einzige Geburt dabei, das war halt diese Generation und so war das halt auch, und ich empfinde das schon auch als großes Plus, dass ich so aufwachsen dürfte, zwar mit einer totalen Wärme und Nähe, aber auch mit diesem, sagen wir mal, enorm schnell in die Selbstständigkeit gewachsen. Ja. Also das, da war halt das auch kein Geld da. Ja. Das muss, war einfach klar, wenn du was willst, dann musst du halt selber irgendwie dein Geld verdienen und so, was ich jetzt ja gar nicht replizieren kann mit meinen Kindern, weil das einfach schwieriger ist. Ja. Aber es war, wir mussten dann einfach schnell in die Selbstständigkeit. Dann im emotionalen Museum, was hängt da? Ganz klar der Leistungssport, zu dem ich kam, also zum Skiclub Hufvogel, dann eben als Skilangläufer. Das war für mich eine erste Erleuchtung, weil ich beschissen in der Schule war. Also wahrscheinlich ADHS-Kind hoch 1000 mit stillgelegt mit Ritalin, dass er noch halbtot im Kinderzimmer liegt. Aber das ging halt, gab es halt damals nicht. Und so war es halt der Leistungssport. Und das war für mich schon eine glaube ich, ganz richtungsweisend und gibt mir wahrscheinlich, da profitiere ich wahrscheinlich heute noch davon. Ich weiß auch gar nicht, ob ich meine 8000er-Besteigung hätte machen können ohne das, weil ich dort halt gelernt habe, mich strukturiert vorzubereiten. Da war schon viel in dem drin, auf Wettkämpfe, angeleitet von dem Trainer, mich auszupowern, an die Grenzen zu gehen. Also da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, ja. Auch über die Grenzen vielleicht mal zu gehen und so. Auch so ein bisschen diese, ja, schon auch die Kameradschaft oder Gleichgesinnten, ja, die da sich vorbereiten. Also es war ganz, ganz prägend. Dann sicher schon auch die Zeit in England, wo ich dann im Studium war, mal komplett weg von daheim, wo ich überhaupt erst verstanden habe, was die Berge für mich bedeuten. Also das habe ich vorher gar nicht so, da waren sie halt immer da, aber dann waren sie auf einmal weg und dann habe ich gemerkt, scheiße, mir geht irgendwas brutal ab. Und dann habe ich eigentlich für mich entschlossen, ich will nie wieder ohne Berge sein. Und ja, und dann sicherlich ganz prägend eben das Skitouren gehen für mich entdeckt zu haben, als wirklich die Passion schlechthin, Nationalmannschaft zu kommen, dann diese ganzen, ja, und dann ging es wirklich los, diese ganzen Rennen, die 8000er, da waren dann so viele Momente, die im emotionalen Museum sind, wo natürlich auch die schmerzlichen Momente dazugehören, 2014, wo ich den Basti in der Expedition verloren habe und auch den Andrea neben vielen anderen Glücken, aber sicherlich eine ganz, ganz große Zäsur war, und emotionale, ja, tiefe Narben hinterlassen hat, aber die wahrscheinlich zu so einem Leben, die zu so einem Leben insofern dazugehören, dass man damit umgehen lernen muss und schauen muss, wie man auch aus solchen brutalen Rückschlägen irgendwie trotzdem wieder den Kopf nach oben bekommt und nicht unten hängen bleibt.
Ma, voll schön. Danke dir für diesen tiefen und emotionalen Einblick. Grandios, weil am Ende vom Tag, das ist das, was uns reich macht.
Absolut. Ich glaube, das habe ich vielleicht auch gelernt von meinen Eltern, habe ich übrigens auch an der Beerdigung gesagt, das wirkliche Kapital meiner Eltern waren eben diese unglaublichen Beziehungen. Weißt, das war, die haben Status keine Bedeutung gegeben, nicht deswegen, weil sie Hippies waren, sondern weil es einfach für sie keine Bedeutung hatte. Also die haben sich total freuen können über jemanden, wenn der jetzt sich gefreut hat über seinen neuen, weiß ich, Porsche oder wie auch immer, aber das hat für sie überhaupt keinen, das habe ich schon auch tief in mir, ich brauche das jetzt für mich nicht, um glücklich zu sein. Ich brauche einen Berg und ich brauche meine Gesundheit. Ja, das ist einfach, wenn ich das habe, kann ich auf alles andere, sagen wir mal, also jetzt mal, außer natürlich Familie und Dinge und so weiter und die tiefen Beziehungen, kann ich auf alles Materielle sagen, verzichten. Also das ist einfach das größte Kapital. Und das war sagen, dieses Gesegnetsein an guten Beziehungen. Und ich hatte ja vorhin auch gesagt, ich gehe jetzt in guten Beziehungen auch, in total guten Beziehungen bei Dünafit und bei der Oberalpgruppe. Das war schon auch was ich, sagen wir mal, mitgenommen habe, auch wirklich von dem Tod meiner Mutter letztes Jahr, wie so viele Menschen, wir haben sie dann nach Hause geholt, also zu uns in das große Haus, und wie so viele Menschen kamen, die wirklich Schlange standen und sich von ihr verabschiedet haben, wo ich gesagt habe, wow, wie schön ist das, wenn du so schön gehen kannst. Ja. Und da habe ich mir gedacht, na, das ist auch noch was, was ich mir jetzt vornehme, sozusagen für die zweite Lebenshälfte. Ich will in guten Beziehungen gehen. Also muss ich nicht mit jeder besten Freund sein, und man kann sich vielleicht auch mal total missverstehen oder auch merken, man passt nicht zusammen, aber muss deswegen nicht im Krieg sein. Ja. Also ich glaube, das ist für mich auch noch was, wo ich sage, na, dann glaube ich, kann immer das hinbekommen, dass man selber die innere Einstellung hat, wo ich habe mein Bestes gegeben und kriege irgendwie ein Auskommen mit dem hin, aber wohl wissend, dass ich jetzt nicht mit dem oder der jetzt irgendwie enger sein muss, aber es passt irgendwie.
Unglaublich schön, Bene. Ich glaube, du hast den Talk so richtig schön subsumiert jetzt und zusammengefasst. Besser könnte es nicht sein, weil es geht immer um Beziehungen im Beruflichen und im Privaten, ne? Und das ist das, was uns reich macht. Ich hätte nur eine Sache im Kopf, ich weiß nicht, wie du drüber denkst. Ich sage immer, Gesundheit und Zeit sind Werte, die Menschen erst dann vermissen, wenn sie sie nicht mehr haben. Ne?
Absolut. Definitiv. Oder wenn sie vielleicht mal gesehen haben, wie es ist, wenn es mal nicht mehr da ist. Und ich glaube, das eint uns wahrscheinlich schon, uns zwei, wo wir vielleicht ein bisschen mehr gesehen haben. Ich lebe schon jeden Tag mit dem Bewusstsein, dass es auch vorbei sein kann. Also das ist schon, wir haben keinen Anspruch auf den Tag, der kommt, also den nächsten Tag. Ja. Wir können einfach dankbar sein, dass er da ist, und wir können noch dankbarer sein, wenn wir ihn gut bestreiten können, weil wir körperlich und mental fit sind. Und und noch zu verstehen, auch hier die Grenzen, sagen wir, wir haben vorhin über Grenzen gesprochen, ich verstehe jetzt schon auch immer mehr die Grenzen, die mich jetzt vielleicht auch beschäftigen mit 47 und so, wie weit gehst du noch, wie weit, was musst du jetzt auch kompensieren, wie musst du vielleicht die Dinge ein bisschen anders anpassen, um die Leistungsfähigkeit weiterhin zu halten, willst du das wirklich dir antun, dass du jetzt heute, also wie viel trinkst du, wie viel und so weiter, und das sind ja ganz viele Dinge, die da so mitspielen, aber dennoch zu wissen, man ist jetzt, man lebt im Hier und Jetzt und nicht nur sagen, immer nur selbstoptimiert da irgendwie durch die Gegend zu laufen, das wäre jetzt auch nicht meins. Also ich glaube, es geht immer um die richtige Balance.
Danke dir, ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort, lieber Bene. Ich sage von Herzen danke für deine Zeit, danke für diesen grandiosen Talk, die Einblicke, wir sehen uns in Kürze sicher auf der einen oder anderen Ecke sowieso wieder, ja. Danke, dass du da warst.
Hat Spaß gemacht, Gerd. Ich schicke dir dann einen Athletenvertrag zu, gell?
So machen wir das. Und ihr Lieben da draußen, ich hoffe, der Talk mit Bene hat euch genauso viel Spaß gemacht und Einblicke gegeben in A, sein Leben und vielleicht den einen oder anderen Gedankenanstoß. Ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Euer Gerhard, macht's gut. Ciao.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.